In meinem Buch geht es, wie der Titel bereits deutlich sagt, um Tierliebe und Menschenhass in der veganen Tierrechtsszene und insbesondere um die große und laute Hauptsache für die Tiere-Fraktion. Ganz offenkundig habe ich damit einen Nerv getroffen. Denn wir haben bei konkret selten so viele Reaktionen, auch schon lange vor Erscheinen, auf einen konkret Textband erhalten wie auf dieses Buch. Ein paar lese ich euch vor, damit ihr einen Eindruck bekommt, wovon die Rede ist. Indiskutabel, meint Colin Goldner, der eine Rezension für den humanistischen Pressedienst geschrieben hat. Wer bezahlt die denn? Frau Landwehr sollte mal was anderes rauchen. Indivegan in Buchform. Das sind einige der 200 Reaktionen auf Goldners Rezension. Wer es nicht kennt, Indivegan war ein Watchblog, das bis 2017 rechte Verbindungen in der veganen Szene offengelegt hat. Amazon-Rezensent George schreibt: Von einer veganen, menschenhassenden Tierrechtsbewegung habe ich noch nichts mitbekommen, ganz zu schweigen von den anderen pauschalen Äußerungen. Ich habe das Buch allerdings auch nicht gelesen, geschweige denn gekauft. Auf der Konkretseite bei Facebook empört sich jemand. Eine Bewegung so zu diskreditieren ist widerlich. Und bisher mein persönlicher Favorit aus einer anonymen E-Mail von einem gewissen Jonathan B. Wir TierrechtlerInnen sind achtsam und uns ist es nicht entgangen, dass rechte Parasiten ihre vermeintliche Tierliebe zum Zwecke des Menschenhasses instrumentalisieren. Speziesismus ist Faschismus, so wie Menschenhass Faschismus ist. 3 Ausrufezeichen. Dies ist eine historisch gewachsene Haltung und gilt unumstößlich. Soweit so erhellend. Ich werde jetzt einen Teil der Einleitung sowie 2 etwas gekürzte Kapitel aus dem Buch lesen, in denen ich 2 unterschiedliche und problematische Bereiche der veganen Ideologie näher betrachte. Das wird eine gute halbe Stunde dauern. Danach können wir dann gerne in die Diskussion einsteigen. Verständnisfragen und Anmerkungen bitte, wenn möglich, erst im Anschluss. Ich skizziere euch jetzt kurz den Ablauf in 4 Teilen. In der Einführung stelle ich kurz wichtige Probleme der veganen Tierrechtsszene vor und gehe noch einmal auf den Umgang mit Kritik ein, der auch hier abwehrend ist. Eine inhaltliche Auseinandersetzung findet nicht statt. Im 2. Teil geht es unter dem Stichwort esoterischer Gesundheitsveganismus um den Reinkarnationstherapeuten Rüdiger Dahlke. Ich werde auf sein esoterisches Weltbild und Menschenbild eingehen und zeigen, wie er Nutzen aus dem veganen Hype zieht. Als 3. stelle ich euch die international tätige Tierrechtsorganisation Anonymous for the Voiceless vor. Deren Gründer Paul Bashir findet unter anderem, dass der sogenannte Animal Holocaust schlimmer ist als der Genozid an den europäischen Jüdinnen. Im Anschluss lade ich euch dann an, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Eine Anmerkung noch. In meinem Text verwende ich das geschlechtsneutrale generische Femininum. Wenn ich von Veganerinnen oder Aktivistinnen spreche, sind also alle Geschlechter mitzudenken. Zur Einführung. Wo liegen die Probleme? Mit wem man es auf dem Weg zur Befreiung der Tiere zu tun hat, zeigt exemplarisch ein Ausschnitt aus den Diskussionsbeiträgen und Kommentaren auf Facebook zu der Veranstaltung Tierliebe und Menschenhass, die im Januar 2019 in der Hamburger Sauerkrautfabrik stattfand. User Johansson Crusoe und seine Freundinnen offenbaren, wie im Internet Fakten produziert werden und wie Gerüchte entstehen. Die Diskussion berührt bereits viele der Themen, die ich in diesem Buch anspreche. Johansson Crusoe hat die Veranstaltung geteilt und möchte wissen, wie der Zitat Menschenhass von Mira gegen die vegane Szene so aussieht. Zitat Ende. Im Diskussionsbereich der Veranstaltung schreibt er, Zitat, warum ladet ihr denn keine linken TierrechtlerInnen zu dem Thema ein, sondern eine konkrete Fleischlinke, für die Tiere töten vollkommen okay ist? Zitat Ende. Crusoe schlussfolgert aus der provokant formulierten Ankündigung zu einem Vortrag über die Gleichzeitigkeit von Empathie gegenüber Tieren und Verachtung menschlichen Lebens, dass die Vortragende Hass verspüren müsse gegen ihr Untersuchungsobjekt. Und da sie sich kritisch mit der veganen Ideologie auseinandersetzt und Mitarbeiterin einer Zeitschrift ist, die sich nicht dadurch auszeichnet, Ideologien abzufeiern, automatisch das Töten von Tieren gutheißen müsse. Da Crusoe die Vortragende nicht für eine linke Tierrechtlerin hält, fällt sie automatisch aus der Gruppe derjenigen heraus, die sich zum Thema des Vortrags überhaupt äußern dürfen. Denn das dürfen eben nur Betroffene, linke Tierrechtlerinnen. Er vermutet sie an einem fleischlinken Sprechort und wünscht sich ein Sprechverbot. Crusoes Freundinnen schalten sich ein. Sarah schreibt, Zitat, ich habe auch überlegt hinzugehen, weiß aber noch nicht, ob ich Bock habe, mir das zu geben. Smiley. Der Name kommt mir auch irgendwie die ganze Zeit bekannt vor. Woher kennt man diese Mira nochmal? Zitat Ende. Sandra ergänzt, Zitat, kenne ihren Namen auch irgendwoher. Aber was war bei der los? Warum ist die komisch? Zitat Ende. Sarah meint sich zu erinnern. Zitat. Ah, Eventuell war die mal auf einem Tierbefreiungskongress und hat so weirde Flyer verteilt. Kann das sein? Irgendwas klingelt da ganz schwach, aber ich bin mir nicht sicher. Zitat Ende. Lisbeth verweist per Verlinkung auf meinen Konkretartikel »Kann Spuren von Empathie enthalten« von 2017, in dem ich mich kritisch mit Aspekten des Lifestyle-Veganismus, ökonomischen Interessen und der problematischen Hauptsache für die Tiere-Fraktion beschäftigt habe und wirft ein, Zitat, »Vom Medium abgesehen liest sich das jetzt nicht so falsch, oder?« Zitat Ende. Puso geht inhaltlich weder auf den Einwurf noch auf den Artikel ein, sondern wiederholt, Zitat, ich erwarte wohl eine Konkretautorin, denen Tiere total egal sind. Ich denke, es wäre sinnvoll, von linken TierrechtlerInnen Vorträge halten zu lassen und nicht von fleischlinken veganen Hatern. Zitat Ende. Felicia stellt die abschließende Diagnose. Die Vortragende sei eine Denunziantin und, Zitat, selbsthassende Post-Antideutsche Antideutsche, Zitat Ende, würde, Zitat, Jagd auf linke Antisemiten und vorzeigefalsche Tierrechtler, Zitat Ende, machen, sowie, Zitat, Bücken bei Wurstlinken, Zitat Ende, betreiben. Neha kommentiert abwehrend, Zitat. Da gibt es endlich wieder eine Bewegung, die Menschen sogar im politischen Mainstream mit progressiven, in ihrem Wesen anarchistischen Gedanken erreicht, Ausrufungszeichen. Und anstatt das zu begrüßen und zu unterstützen, verschafft ihr hier einer Person Gehör, die selbst nicht Teil der Bewegung ist und nichts tut, als diese zu diffamieren. Zitat Ende. Andere Userinnen kommentieren zur Geschichte des Begriffs Holocaust und implizieren, dass dessen Alleinstellungsmerkmal hinfällig sei, da der Begriff etymologisch mehrdeutig sei. Max W. etwa findet, die Intensivtierhaltung könne durchaus mit dem systematischen Genozid der Deutschen an den europäischen Jüdinnen verglichen werden. Denn dies sei eine Möglichkeit, Zitat, einen ultimativen Ausdruck dafür zu finden, was wir Menschen den Tieren antun. Zitat Ende. Er stellt außerdem die These in den Raum, Zitat, dass diese Welt eher von Tierhassern dominiert wird, nach dem Motto Hauptsache für die Menschen, Zitat Ende, und fordert, statt Gesellschaftsanalyse und Kritik zu betreiben, sollte man sich lieber damit beschäftigen, das, Zitat, eigene Verhalten zu begreifen und zu ändern, Zitat Ende. Dass Letzteres zur Theoriebildung beitragen und mit einer Gesellschaftsanalyse verschränkt sein kann, hat beispielsweise die zweite Welle der Freiheitsbewegung gezeigt. B. reproduziert jedoch, bewusst oder unbewusst, ein esoterisches Grundsatzdogma, demzufolge Veränderung nur in der Einzelnen möglich und sinnvoll ist. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit kapitalistischen Verhältnissen, ein Begriff von Gesellschaft oder Politik, lassen W. und Neha vermissen. Dass Veganerinnen qua Definitionen in erster Linie Konsumentinnen sind und Einkaufen eher wenig mit Anarchismus zu tun hat, mögen sie nicht hören. In der zur Weltanschauung gewordenen Ernährungsweise steckt offenbar sehr viel Identität. Dies fällt in Diskussionen um das Thema regelmäßig auf und macht sie oftmals hinfällig, da die Kritik an der Lebensweise als persönliche Kritik an der sie lebenden Person aufgefasst und abgewehrt wird. Eine inhaltliche Auseinandersetzung ist kaum möglich und wird häufig mit dem Bezug auf die fehlende Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe abgeblockt. Ich komme dann jetzt zum zweiten Teil unter der Überschrift »Esoterischer Gesundheitsveganismus«. Der Reinkarnationstherapeut Rüdiger Dahlke. Sein Hausverlag bewirbt Rüdiger Dahlke als, Zitat, Begründer einer modernen Psychosomatik und Mitinitiator der veganen Welle, Zitat Ende. Dahlke ist einer der im deutschsprachigen Raum bekanntesten und vermutlich monetär erfolgreichsten Esoteriker. Der Mediziner ist Anhänger der germanischen Neuen Medizin, des 2017 gestorbenen Antisemiten Rieke Gerd Hamer und empfiehlt Krebspatientinnen, ihr Bett umzustellen, um die Wirkung schädlicher Erdstrahlen zu vermeiden. Bekannt geworden ist Dahlke in den 1980er Jahren durch das Buch Krankheit als Weg, das er gemeinsam mit dem Esoterikpsychologen Thorvald Detlefsen verfasst hat. Diese Bibel der Alternativmedizin liegt inzwischen in der 21. offenbar unveränderten Auflage vor. Dahlke ist seit seiner Zusammenarbeit mit Detlefsen ein Meister in der Übertragung von bildhafter Sprache auf Körper und Geist, auf der seine medizinische Methode beruht. Seit 40 Jahren verbreitet Dahlke seine Lehre und fügt ihr hin und wieder weitere Versatzstücke aus der alternativheilerischen Szene hinzu. Seit knapp 10 Jahren nutzt er mit zahlreichen Veröffentlichungen im Rahmen seiner Marke Peace Food auch den Veganhype für sich. Im Kern ist er sich stets treu geblieben. Pro forma lehnt er auch die eine oder andere Verwirrung, wie etwa die wissenschaftlich tatsächlich unsinnige Blutgruppendiät, ab. Dahlkes Strategie besteht aus mehreren Buchveröffentlichungen pro Jahr, Workshops, Vorträgen und Schulungen im eigenen Seminarzentrum in Österreich, Online-Seminaren und einem Online-Shop über den er neben fragwürdigen Heilmitteln wie kolloidalem Silber eine Auswahl von rund 100 hochpreisigen Nahrungsergänzungsmitteln vertreibt. In veganen Foren werben die zahlreichen Dalke-Fans regelmäßig für dessen Ernährungsratgeber. Auf Kritik reagieren sie überwiegend abwehrend oder relativierend und mit Ablenkungsstrategien. Mehrere Dokumentarfilme und das Vegan-Magazin präsentierten den Esoterikarzt als kompetente Instanz zu gesundheitlichen Aspekten veganer Ernährung. Und auf dem vielgelesenen Werbeblog Deutschland ist vegan ist man ganzheitlich begeistert von Dalkes Esoterikzentrum in Tamangar in Österreich, wo das Eichenparkett mit, Zitat, Schwingungen von Kraftplätzen informiert, Zitat Ende ist, und man gegen angemessene Bezahlung das anstrengende Großstadtleben hinter sich lassen kann. Dalke hat großen Einfluss, vor allem unter gesundheitsorientierten Veganerinnen, doch auch bei Tierrechtsbewegten ist er beliebt. Um zu verdeutlichen, warum das Weltbild des äußerst charmant und redegewandt auftretenden Alternativmediziners problematisch ist, werde ich etwas ausholen müssen. Zunächst ein Blick zurück zu den Anfängen. Bereits in Krankheit als Weg offenbart sich Dalkes Welt- und Menschenbild. Mitnichten sieht er in der Patientin den ganzen Menschen, wie die Alternativmedizin nicht müde wird zu behaupten, sondern schreibt seitenweise abschätzig über Menschen mit gesundheitlichen oder psychischen Problemen. Da ist dann die Rede von dem Asthmatiker, der Magersüchtigen und so weiter. Er reduziert sie auf ihre Erkrankung und macht sich lustig über sie. Bis hin zur zynischen Bemerkung, dass diese Menschen mit ihrer Lebensweise und Einstellung auf dem besten Weg zum Tod seien und das wohl auch so wünschten, um endlich Aufmerksamkeit von ihrer Umgebung zu erhalten. So heißt es unter anderem, Migräne sei, Zitat, immer eine in den Kopf geschobene Sexualität. Der Kopf wird zum Unterleib umfunktioniert. Der Migränepatient, häufiger sind es Patientinnen, hat immer Probleme mit der Sexualität. Zitat Ende. An anderer Stelle, Zitat, Schwangerschaftsprobleme zeigen immer eine Ablehnung des Kindes. Und hinter allen sexuellen Schwierigkeiten steht Angst. Zitat Ende. Die apodiktischen Aussagen sind typisch für die Esoterik-Szene. Sie verunmöglichen Abwägung oder Widerspruch. Einige weitere Auszüge aus Krankheit als Weg sollen die Struktur verdeutlichen, die Dalkes Denken bestimmt. Elementar ist das sogenannte Polaritätsprinzip. Zitat. Das chinesische Yang bzw. die Sonne sind Symbole für das aktive, positive, männliche Prinzip. Zitat Ende. Demgegenüber umfasse das Yin- oder Mondprinzip, Zitat, das negative, weibliche, aufnehmende Prinzip. Zitat Ende. Diese Binarität hat Dalke sich nicht ausgedacht, sie ist leitmotivisch in der Esoterik. Die schematische Trennung reduziert und begrenzt reale Menschen auf ein biologisches Geschlecht und die ihm zugeschriebenen geschlechtstypischen Eigenschaften. Dalke umreißt sein Ideal von Weiblichkeit. Zitat. Hingabefähigkeit umschließt gleichzeitig den Verzicht auf aktives Tun. Das Wasser als Entsprechung des Weiblichen verzichtet auf eigene Formansprüche. Es nimmt jede Form an, es passt sich an, gibt sich hin. Zitat Ende. So will Dalke die Frau. Ohne eigene Form, anspruchslos, angepasst, passiv, ertragend, sich aufopfernd, hingebend und hinnehmend. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Krankheit als Weg Ressentiments, sexistische Zuschreibungen und reaktionäres Denken bedient. Die Lektüre weiterer Werke des Autors verfestigt diesen Eindruck. Und auch im 2011 erschienenen Ernährungsratgeber und Bestseller Peace Food empfiehlt Dalke nicht nur vegane Vollwertnahrung. Das Buch liegt inzwischen in der 14. Auflage vor. Der Gesundheitsberater scheut in Peace Food nicht vor einem unter Tierrechtlerinnen verbreiteten Vergewaltigungsvergleich zurück. Die routinemäßige künstliche Befruchtung von Kühen käme einer Vergewaltigung gleich. Dass es sich lediglich um das derzeit wirtschaftlich effektivste Verfahren zur Gewinnung erwünschter Reproduktionsmaschinen mit ganz bestimmten genetischen Eigenschaften handelt und dass das nichts mit Machtdemonstrationen mittels sexueller Gewalt zu tun hat, blendet Dalke ebenso aus wie die Tatsache, dass er mit seinem Vergleich Vergewaltigungsopfer degradiert, indem er sie als ebenso sprachlos wie Kühe imaginiert. Die Schnittstelle zwischen esoterischer Welterklärung und Ernährungsideologie wird sichtbar an Dalkes Behauptung, dass es zwischen Fleischkonsum und Angststörungen einen Zusammenhang gebe, denn die Angst- und Stresshormone der Schlachttiere würden Angst- und Panikattacken bei Menschen befördern. Diese seien, Zitat, vor gut 30 Jahren bei insgesamt geringerem Fleischkonsum und vorzugsweise dezentralisierter Schlachtung in kleinen Metzgereien, Zitat Ende, unbekannt gewesen. Nebenbei bemerkt, das ist gelogen. In den 1980er Jahren lag der Fleischkonsum der Deutschen mit etwa 66 Kilogramm pro Kopf und Jahr deutlich höher als heute. Zitat: Mit dem Fleisch gequälter Kreaturen aus Tierzuchthäusern bekommen wir auch deren Elend und die Energie der Folter mit ab, die sie erlitten haben, auf ihrem oft entsetzlichen Weg bis in menschliche Bäuche. Von dort gelangen all diese Energien ins Fleisch der Esser. Zitat Ende. Hingegen könnten Veganerinnen den, Zitat, Vorteil einer ansprechend schlanken Figur, einer gesunden Ausstrahlung und eben solchen Aussehens, Zitat Ende, für sich verbuchen. Umrankt ist das Ganze von der naiven Vorstellung einer paradiesischen Lebens- und Erfahrungswelt, die die Besseresserinnen erwartet. Zitat: Nicht nur wilde Tiere spüren, wie wenig Gefahr von vegan lebenden Menschen ausgeht, auch empfindsame Menschen nehmen das wahr. Tiere werden zutraulich, Menschen begegnen einem offener und vertrauensvoller. Zitat Ende. In der Vorstellung, von Schmetterlingen umschwirrt und gemeinsam mit Eichhörnchen meditierend im Wald zu sitzen, scheint ein tiefes, unbefriedigtes Bedürfnis Dahlkes zu schlummern. Sowohl Dahlkes Bild vom Tier als auch sein Naturbegriff sind geprägt von extremem Harmoniebedürfnis. Wer das Tier und damit die Umwelt bzw. Natur schont, darf auf Belohnung in Form einer besonderen spirituellen Erfahrung und einer höheren Entwicklung des Selbst hoffen. Solche kitschigen Szenen vom Dasein im Einklang mit der Natur sind ein weit verbreitetes esoterisches Motiv und offenbar ein kollektiver Sehnsuchtsort. Diese Melange ist gefährlich, denn wer glaubt, dass die Energie eines Wesens in ein anderes durch Verspeisen übergehen könne, ist womöglich auch offen für die Idee, dass ominöse Erdstrahlen etwas mit der Krebserkrankung zu tun haben. Ein Beispiel für seine Diagnostik sind Krebsgeschwüre im Enddarm. In einem seiner vielzähligen Videos erklärt der Esoteriker, diese seien ein Zeichen dafür, dass, Zitat, wir über Haben und Sein uns klar werden. Da geht es ums Loslassen von Materie. Das wäre so die Verbindung Verstopfung und Geiz. Zitat Ende. Und die Lösung, Zitat, wir müssen lernen, unseren Besitz zu besitzen, statt besessen von ihm zu sein. Zitat Ende. Am Schluss des Videos empfiehlt der Pseudomediziner dann vegane Ernährung gegen Krebs. Diesen Humbug wiederholt Dahlke beständig in Vorträgen, Büchern und Interviews. Die fortgesetzte Wiederholung der Glaubensinhalte, denn wissenschaftlich belegen lässt sich kaum eine der Aussagen, verfestigt sie bei den Anhängerinnen. Dahlke ist Anhänger der Reinkarnationstherapie, die er von Detlefsen gelernt hat und für Victim Blaming nutzt. Missbrauchte Kinder, die in einer früheren Inkarnation schlechtes Karma angesammelt hätten, würden dafür in ihrem jetzigen Leben bestraft. Er verharmlost es als Missverständnis, wenn männliche Sexualität sich, Zitat, auf Kinder stürzt. Das ist natürlich eine ganz unreife Form, der traut sich nicht an eine erwachsene Frau dran und landet dann zielsicher beim unschuldigen Kind, wie wir so gerne sagen. Zitat Ende. Diese unschuldige Seele gäbe es jedoch aus der Sicht der esoterischen Philosophie gar nicht. Aus 20 Jahren Reinkarnationstherapie habe er die Erkenntnis gewonnen, dass, Zitat, die Menschen, die in Opferrollen gekommen sind und darunter auch leiden, in der Therapie eine Stimmigkeit und einen Zusammenhang mit ihrer Lebensgeschichte und ihrer Herkunft finden können, also bezogen auf ihre früheren Leben. Zitat Ende. Dahlke ist außerdem Anhänger und Multiplikator von Verschwörungstheorien. In einem im Juli 2014 auf Thomas Schmelzers YouTube-Kanal Mystica TV veröffentlichten Aufruf zum Aufwachen, der mittlerweile über 300.000 Klicks generiert hat, spricht er über die angebliche Chemtrail-Verschwörung und fragt, Zitat, was ist da los an unserem Himmel? Zitat Ende. Er wiederholt Verschwörungsphrasen. Die WHO macht Politik für Konzerne. Zitat Ende. Die Menschen sollen wach bleiben und aufwachen, also irgendwie beides gleichzeitig. Auf seiner reichweitenstarken Facebook-Seite wirbt Dahlke für den Online-Verschwörungskanal KenFM von Ken Jebsen, der voll mit antisemitischen Inhalten ist. Dieser sei eine, Zitat, ideale Ergänzung zu den immer öder werdenden Mainstream-Talkshows. Zitat Ende. Im September 2016 teilte er einen Artikel des FPÖ-nahen Wochenblick, in dem von einem immensen Anstieg der Kriminalitätsrate durch Migrantinnen in Linz berichtet wurde. Dahlke meint, dass das, Zitat, Verschweigen der Probleme mit Migranten die Probleme nur immer größer und diejenigen immer stärker macht, die sie ansprechen. Zitat Ende. In der Kommentarspalte überwiegt die Zustimmung zu Dahlkes ausländerfeindlicher Propaganda. Das Postulat, Zitat, überall wo wir Grenzen setzen, lieben wir nicht, überall wo wir hereinlassen, lieben wir, Zitat Ende, aus Krankheit als Weg, war offenbar doch nicht so gemeint. So viel soll hier genügen. Im Buch gehe ich dann noch näher auf die esoterische Weltanschauung ein und warum sie sich besser als jede traditionelle Religion dem Kapitalismus andient. Ich habe auch einige weitere erschreckende Beispiele für Dahlkes Weltbild unterschlagen. Viele von euch kennen sicherlich selbst welche. Ich widme mich jetzt dann, wie angekündigt, der australischen Organisation Anonymous for the Voiceless, die sich für die Rechte von Tieren einsetzt und gleichzeitig behauptet, sie agierte absolut unpolitisch. Wohin das führt, werdet ihr gleich hören. Hauptsache viele Stimmen für die Tiere. Die unpolitischen Tierrechtsaktivistinnen von Anonymous for the Voiceless. Die jüngste sektenartige Verbindung innerhalb der Tierrechtsszene nennt sich Anonymous for the Voiceless, abgekürzt AV, und macht seit 2016 international mit ihren Cube of Truth-Aktionen auf sich aufmerksam. Die Aktivistinnen stellen sich mit den durch die Occupy-Bewegung bekannt gewordenen Guy Fawkes-Masken in Fußgängerzonen und auf anderen belebten Plätzen in Würfelform auf und halten Notebooks oder Tablets vor sich, auf denen Videos auf Schlachthöfen, Pelztierfarmen und Biohühnerstellen laufen. Andere halten Schilder mit der Aufschrift Wahrheit hoch. Bleiben Vorüberkommende länger stehen und sehen sich die Videos an, sprechen Aktivistinnen im sogenannten Outreach sie an und klären über die Zustände in den modernen Tierfabriken auf. Weltweit existieren nach Angaben der Organisation inzwischen rund 1000 lokale Gruppen, genannt Chapter, 74 davon in Deutschland, Stand Oktober 2019, mit steigender Tendenz. Die Gruppe hat nichts mit dem Hacker-Kollektiv Anonymous zu tun. Ihr Name und ihr Auftreten sind jedoch augenscheinlich daran angelehnt. Die beiden Frontfiguren Paul Bashir und Asal Al-Mdawi sind äußerst präsent und keineswegs anonym. Der Zusatz For the Voiceless, also für die Stimmlosen, nimmt Bezug auf eine in der Tierrechtsszene geläufige Idee, der zufolge Tiere Anwältinnen benötigen, die in ihrem Sinne anklagen, verhandeln und aktiv werden. Dass Tiere tatsächlich keiner Sprache mächtig sind, die eine speziesübergreifende Kommunikation über abstrakte Begriffe wie Freiheit ermöglichen könnte, kommt den selbsternannten Anwältinnen gelegen. Denn so ist es den Vertretenden unmöglich, das Mandat aufzukündigen oder mit den Anwältinnen über Strategien und Do's und Don'ts zu diskutieren. Al-Mdawi und ihr Partner Bashir haben sich das medial und vermutlich auch finanziell erfolgreiche Projekt, dessen Facebook-Seite mit knapp 180.000 Likes eine große Reichweite aufweist und weiterhin wächst, unter den Nagel gerissen. Sie haben ihre früheren Kompagnons rausgeschmissen und posieren auf ihren Facebook-Profilen für AV-Merchandise. In ihrer australischen Heimat hatten sie AV zunächst als Gewerbe eintragen lassen. Erst seit dem 15. Dezember 2018 ist AV im Charity-Register der australischen Regierung erfasst. Was mit den Einnahmen aus dem Shop und den Spendengeldern passiert, ist unklar. Es gibt nach wie vor weder öffentliche Rechenschaftsberichte noch Jahresabschlüsse. Auf eine Presseanfrage zur Verwendung der Gelder erhielt ich zuerst gar keine, ein Jahr später eine ausweichende Antwort. Mit dem genialen Hinweis auf andere fragwürdig agierende Organisationen und ob ich die dann auch untersuchen würde. Die Fans kümmert die Intransparenz wenig. Sie verehren und verteidigen das Aktivistenpaar, wie man es von Anhängerinnen kultischer Gemeinschaften kennt. Und sie jubeln über Bekehrungserfolge durch die Cubes. Religiöse Begriffe sind übrigens relativ weit verbreitet in der Szene. Es wird auch von Erweckungsmomenten und anderem berichtet, worauf ich in meinem Buch näher eingehe. Auf der englischsprachigen Website brüstet AV sich damit, durch die Aktion bereits 400.000 Menschen veganisiert zu haben. Dort erklärt die Organisation auch, allein den Tieren zu dienen. In und zwischen den einzelnen Chaptern herrscht ein großes, jedoch fragiles Zusammengehörigkeitsgefühl. Dies drückt sich unter anderem in dem Begriff Family aus, auch gerne mit V geschrieben, also Family, den viele Aktivistinnen in Bezug auf AV verwenden. Ehemalige Mitglieder berichten von mangelndem Mitspracherecht, extrem hierarchischen Strukturen, Kasernhofatmosphäre, Schikane, Diskriminierung und Menschenhass. Das verwundert kaum, denn Bashirs Vorbild ist Gary Jourovsky, einer der Päpste der veganen Tierrechtsbewegung. Jourovsky wünscht Pelzträgerinnen brutal vergewaltigt zu werden und Bashir betont, dass er dessen Werte für sich übernommen habe. Menschenrechtsfragen in der Tierrechtsarbeit zu berücksichtigen, findet Bashir frustrierend. Er ist außerdem überzeugt, dass der sogenannte Tierholocaust allein aufgrund des Zahlenverhältnisses ein größeres Verbrechen darstelle als die Vernichtung der europäischen Jüdinnen durch die Nazis. Menschen, die diese Holocaust-Relativierung ablehnen, sind in seinen Augen Speziesistinnen, die ihre Menschenrechtsagenda zu wichtig nehmen. Das Credo lautet: Vier Beine gut, zwei Beine schlecht. Überdeutlich machte Bashir diese Einstellung mit einem Meme, das er im März 2017 auf der LV-Facebook-Seite teilte. Zitat. Why test on animals when we have prisons full of pedophiles? Zitat Ende. Übersetzt. Warum Tierversuche, wenn die Gefängnisse voll mit Pädophilen sind? Zwar erntete er für seinen Vergeltungswunsch Kritik und musste das Posting bald von der Seite löschen. Während einer Fragestunde in Berlin hat er seinen Wunsch, Mörderinnen, Vergewaltiger und Pädophile als Versuchskaninchen zu missbrauchen, jedoch noch einmal bekräftigt. Nahezu alle Versuchstiere werden, nachdem sie verbraucht sind, getötet. Tierrechtsaktivistinnen wissen das. Von mehreren deutschen Würfelorganisatoren ist bekannt, dass sie kein Problem mit Nazis bei ihren Veganisierungsaktionen haben, beziehungsweise selbst faschistisches, rassistisches oder sexistisches Gedankengut teilen. Organisator Magnus Radke zum Beispiel hängt konservativen Geschlechterrollen an und macht sich über Transgender lustig. Er hält es für möglich, dass Intelligenzquotient, Aggressionspotenzial, Impulsivität und psychische Gesundheit mit der Hautfarbe korrelieren. All das erfährt man auf seinem öffentlichen Facebook-Profil. Ein Ben Schuh erklärt in einer Gruppendiskussion auf Facebook, Zitat, also LV bietet erstmal jedem Menschen die Möglichkeit, an einem Cube teilzunehmen, sogar Fleischessern. Man hat sich entschlossen, politische Gesinnungen vorerst nicht zu bewerten, weil man jedem Menschen die Möglichkeit bieten möchte, einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen. Zitat Ende. Weiter betont der Wuppertaler Organisator, LV sei, Zitat, unpolitisch mit dem primären Fokus auf Tierrechte. Zitat Ende. Für besorgte Bürger hat Schuh laut einer internen Quelle jedenfalls Verständnis, denn eine fehlende Obergrenze für die Aufnahme flüchtender Menschen und das damit verbundene Aufeinandertreffen, Zitat, kulturell unterschiedlich geprägter Menschen kann durchaus zu Problemen führen, wie beispielsweise Frauendiskriminierung etc., worüber sich Menschen sorgen. Diese Menschen sind erstens nicht per se rechts, zweitens nicht alle Menschenhasser und drittens durchaus gute und offene Tierrechtsaktivisten. Zitat Ende. Wer schlechte Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht hat, kann sich Schuhs Anteilnahme ebenfalls sicher sein. In einem klärenden Gespräch soll dann ausgelotet werden, wie tief das menschenfeindliche Gedankengut verankert ist. Von jemandem, der eine fehlende Obergrenze für Menschen, die vor Krieg, Hunger und Tod fliehen, bemängelt. Schuh gibt allerdings vorsichtshalber die Devise aus, Zitat, Äußerungen menschenverachtender Aussagen ist strengstens untersagt, Zitat Ende, und Fehler im Original. Bei EWI muss man seinen Mitstreiterinnen also verbieten, menschenverachtendes Gedankengut offen zu artikulieren. Es drängt sich die Frage auf, was sonst passieren würde. Andere, ausnahmslos männliche Organisatoren, haben verlauten lassen, dass sie die NPD nicht als Nazi-Partei einstufen, sondern dass es sich hierbei um eine Grenzangelegenheit handle, dass die AfD keine rassistische Partei sei und man sich in einer Meinungsdiktatur befände, wenn man AfDler von den Cubes ausschlüsse. Brutales, aggressives, mörderisches Verhalten gegenüber Menschen scheint für Bashir und viele seiner Organisatoren nicht in Konflikt mit ihrer vorgeblichen Empathie für Tiere zu stehen. Der Sozialwissenschaftler Wolfgang Port kam Anfang der 90er in seiner an Adornos Studien zum autoritären Charakter angelehnten Untersuchung Der Weg zur inneren Einheit über Elemente des Massenbewusstseins unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Zustimmung zu der Aussage, Tierquälerinnen sollten härter bestraft werden, da sie sich gegen unschuldige Wesen vergingen, sowie die Zustimmung zu der Aussage, Zitat, manchmal sind Tiere die besseren Menschen, Zitat Ende, stark mit Sätzen korrelieren, die Port zum Zwangs-, Leid- oder Strafsyndrom zählt. Im Fall von Anonymous for the Voiceless zeigt sich besonders drastisch, welche Konsequenzen die Parole Hauptsache für die Tiere hat. Und damit würde ich jetzt schließen, beziehungsweise zur Diskussion überleiten und in die Runde fragen, ob es Verständnisfragen oder Anmerkungen gibt. Und ich danke natürlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.